Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, darf ich das so sagen, bei dem sich jeden Tag hunderte Hamburger nackig machen. Das ist nett, oder? Und denken, was passiert jetzt hier bei Entscheider treffen Heider? Nein, es ist nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Er hat aus einer kleinen Hautarztpraxis, guck mal, jetzt stocke ich schon bei Hautarztpraxis, dabei kommt das schwierige Wort, kommt gleich noch, ein großes, fast könnte man sagen, luxuriöses Unternehmen gemacht. Zumindest sehen seine Wartezimmer aus wie anderswo Wohnzimmer. Ich freue mich auf den Gründer und jetzt kommt es, des Dermatologikums, überstanden, Professor Dr. Volker Steinkraus. Herr Steinkraus, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Heider.
Sie haben etwas, was noch kein Gast bei Entscheidertreffen Heide hatte, sind der erste, für den ich eine Note gefunden habe im Internet. Die Note 1,3 auf Yameda. Das ist so ein Bewertungsportal für unter anderem für Ärzte, für alles Mögliche. Wussten Sie das, dass Sie da sind und dass Sie da eine Note haben, 1,3?
Ja, das wusste ich, da habe ich schon mal reingeguckt. Und diese Plattforms zur Beurteilung von Ärzten haben natürlich heutzutage eine große Bedeutung. Patienten berichten über ihre Erfahrungen und ist auch für viele, die sich überlegen, soll ich diese Praxis einmal aufsuchen, ist das auch ein wichtiges Instrument, um sich im Vorfeld zu informieren.
Wobei, da kann man sehen, 1,3. In Wahrheit haben Sie bis auf dreimal immer eine glatte 1 bekommen. Und dann sind halt zwei dabei, die Ihnen zwei Patienten haben Ihnen eine 6 gegeben. Ja. Und das versaut dann komplett den Schnitt.
Ja, manchmal passt es eben auch gar nicht.
Sie antworten dann auch. Da war glaube ich ein Fall, wo sich ein Patient tierisch aufgeregt hat, dass sie nicht das gemacht haben, was er gern gehabt hätte, aber es wäre halt auch aus ihrer Sicht nicht nötig gewesen. Und dann haben sie sehr lange auch darauf reagiert und geantwortet.
Ja, da hat natürlich jeder seine eigene Wahrnehmung und für mich als Arzt gibt's ein Konzept, nach dem ich vorgehe, wie ich Diagnostik, Therapie mache nach dem einleitenden Gespräch. Und einigen passt es denn vielleicht gar nicht und da ist ab und zu mal einer dabei, der dann irgendwie ausschert und sagt, nee, komm, ist nicht mein Arzt, aber das ist ja auch gut, wir haben ja freie Arztwahl in Deutschland.
Gucken Sie sich auch an, welche Bewertungen Ihre anderen 40 Ärzte aus dem Dermatologikum so kriegen auf Yameda? Ist das ein Tool, was man nutzt, um so einen Eindruck zu bekommen?
Nein. Wir wissen, dass dieses Tool sehr, sehr subjektiv ist und immer von Momentaufnahmen geprägt ist. Und ich glaube, dass dieses Tool am Ende nicht repräsentativ für die Leistung eines Arztes ist. Das ist alles sehr, sehr subjektiv. Also das gucke ich mir nicht an, wie die anderen bewertet werden. Ich glaube, dass wir ein Top-Team haben, super Kollegen, die sehr zugewandt sind. Das ist ja das Allerwichtigste. Und wie sie dann am Ende bewertet werden, ja, das ist vielleicht eine Zusatzinformation, die man nochmal hier und da erfährt, aber die ist nicht ausschlaggebend in meiner Beurteilung, was das für ein Kollege ist.
Wie bewerten, das ist interessant, weil ich auch die Frage bei mir auch immer habe, weil Sie haben auch eine Redaktion, die so noch einen Tick größer ist, aber ist immer schwierig, die Leute genau im Blick zu haben. Bei mir ist es jetzt einfach, ich kann mir Texte gucken und gucken, wie viel schreiben die Texte, wie viel schreiben die Kollegen und wie gut schreiben die Kollegen. Wie ist es bei Ihnen? Weil Sie sind ja bei den Behandlungen Ihrer 40 Ärzte, richtig, nicht dabei und müssen ja trotzdem immer sagen, passt der zu uns, ist der gut, macht der seine Arbeit gut. Wie bewertet man als Chef von so vielen Ärzten andere Ärzte und deren Leistung?
Ja, also zunächst einmal gibt es natürlich ganz bestimmte Einstellungskriterien, die bei uns extrem wichtig sind, wenn Sie sich mit jemand 2 Stunden unterhalten und ein bisschen abfragen, was er bisher gemacht hat und wie er eine Sicht der Dinge hat und was die Leute auch privat machen, was sie für Menschen sind. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Was macht jemand, wenn er nicht arbeitet? Wenn das alles schlüssig ist und jemand sympathisch rüberkommt, bei uns ist natürlich die Zuwendung zum Patienten ein zentrales Element, dass das mit Empathie geschieht. Und wenn jemand das ausdrückt und dann auch noch fachlich gut ist, dann versucht man es ja häufig miteinander. Und dann weiß man natürlich nach ein paar Monaten schon, kriegt man Resonanz von Patienten und Kollegen, wie dieser Arzt ankommt. Und das ist dann das Entscheidende, um sich zu überlegen, arbeitet man langfristig zusammen oder war das vielleicht nur ein kurzes Gastspiel? Die meisten Ärzte bei uns sind ja seit vielen Jahren im Hause. Und das bestätigt eigentlich diese Auswahlkriterien.
40 Ärzte in einer Hautarztpraxis, das ist es, also eine sehr große, das klingt irre viel. Ja. Wie viel Patienten braucht man, um diese 40 Ärzte zu beschäftigen und auch bezahlen zu können?
Also man muss erstmal sagen, von den 40 Ärzten sind etwa 10 im Labor.
Okay.
Die fallen schon mal aus.
Das heißt, die untersuchen die ganzen Proben?
Die untersuchen die Proben, sitzen am Mikroskop und so weiter. Dann haben wir sechs Gefäßchirurgen, die praktisch auch schon mal raus sind aus der Dermatologie, weil die eben Venen behandeln. Dann haben wir 10 jüngere Ärzte, die quasi mitlaufen und ausgebildet werden von uns. Dann sind immer ein paar in Urlaub. Wir haben dann noch einige Kliniken in Hamburg, die wir konsiliarärztlich betreuen, wo wir dann mittags für unsere Ärzte hingehen. Das sind 3-4 Stellen in Hamburg, wo praktisch immer auch ein paar Ärzte nicht im Hause sind. Zum Beispiel im Marienkrankenhaus sind wir auch noch konsiliarärztlich tätig. Und wenn Sie das mal sozusagen wegnehmen, dann sind am Ende nur 8 bis 10 Ärzte, die eigentliche Sprechstunde machen, die sozusagen das Schiff da steuern. Und wenn wir dann 400 bis 500 Patienten haben, dann passt es schon ganz gut.
Das müssen es aber sein, 400 bis 500 Patienten.
Ja, also ein Arzt behandelt etwa 40 Patienten pro Tag, wenn er richtig Gas gibt und viel los ist, dann kann man auch 60 Patienten behandeln.
Das habe ich immer gedacht, mein Schwiegervater war Arzt und der sagte, sein Rekord war mal am Vormittag 80 Patienten, der war Allgemeinmediziner, der sagte, es kommt drauf an, wenn du die Leute gut kennst.
Ja, wenn man die Leute kennt, sind es manchmal auch kurze Wiedervorstellungen. Genau. Einmal, wenn jemand zum Fädenziehen kommt, dann kann das sein, dass es ein ganz kurzer Termin ist, und wenn jemand das erste Mal da ist, das erste Gespräch, ist natürlich mal sehr viel aufwendiger. Aber 40 bis 60 Patienten sind, würde ich sagen, der Schnitt, die von uns versorgt werden, von einem Arzt, von einem Facharzt.
Schaffen Sie das auch?
Das schaffe ich auch, ja.
Weil ich habe mir natürlich ein bisschen umgehört und alle sagen, du musst bei dem Steinkraus immer aufpassen, der kommt dann schnell mal weil er sich sehr für das interessiert, was andere Menschen machen, der kommt dann schnell mal ins Gespräch und dann ist so eine Fäden ziehen sind dann schon mal schnell 10 Minuten oder 15 Minuten.
Ja, das
Minuten.
Stimmt. Ich unterhalte mich gerne mit meinen Patienten auch über weltliche Dinge. Das ist
über weltliche.
Die raus sind aus der Medizin. Aber ich werde natürlich auch von meinen Kollegen häufig gefragt, kannst du noch mal eben kurz raufgucken? Dann springt man sozusagen von Zimmer zu Zimmer und guckt auch noch mal einen anderen Patienten an, der eigentlich gar nicht von einem persönlich versorgt wird, aber wo sozusagen zweiter Blick gewünscht wird. Insofern bin ich schon sehr in Action, wenn ich da bin, und hoffe, dass ich mir zu Beginn auch die nötige Zeit nehme. Aber in der Wiedervorstellung gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen Termin, der dann etwas schneller abläuft. Das ist richtig.
Sie nehmen nur Privatpatienten. Warum?
Nein, wir nehmen nicht nur Privatpatienten, wir nehmen alle Patienten.
Aber man muss privat bezahlen, oder?
Von den 500 Patienten sind, ja, richtig, von den 500 Patienten, die wir haben, sind etwa 250 Privatpatienten.
Ah, okay.
Und die anderen 250 sind Selbstzahler. Also jeder zweite Patient bei uns ist ein Selbstzahler. Ja, das ist historisch bedingt. Als ich mich 1997 niederließ, ich war ja vorher 12 Jahre im UKE, da musste man sich, wie heute auch, eine Kassenarztzulassung kaufen.
Okay.
Und das hat damals 200.000, 300.000, 400.000, damals war es noch D-Mark gekostet. Und ich hatte eine sehr volle Sprechstunde schon im UKE und habe gedacht, warum kaufe ich mir jetzt eine Kassenzulassung, um Kassenpatienten behandeln zu dürfen? Mhm. Das leuchtete mir damals nicht so ganz ein, habe ich gesagt, ich versuche es jetzt mal ohne Kassenzulassung, und das hat gut funktioniert. Ich war am ersten Tag, kam gleich 30 Patienten, und es ist dann so schnell gewachsen, dass ich dann gesagt habe, ich sozusagen beteilige mich nicht an dem kassenärztlichen Abrechnungssystem, sondern mache das auf Selbstzahlerbasis, und das hat bei uns gut funktioniert.
Was auch den Vorteil hat, dass man dann irgendwie, man kann als Arzt, der Privatpatienten behandelt, das kann man immer machen, ne? Da gibt's keine Grenze nach oben, ne?
Man kann, wenn man in Deutschland approbiert ist, als Arzt, dann kann man jeden Patienten behandeln, natürlich nach seinen Möglichkeiten und nach dem Kenntnisstand des Arztes. Und ich war ja Hautarzt und war in Hamburg. Dadurch, dass ich vorher am UKE war, hatte ich natürlich sicherlich schon einige Patienten, die mir dann einen Stephansplatz gefolgt sind. Insofern ist es vielleicht jetzt auch ein glücklicher Umstand gewesen, damals 97, das so zu machen. Aber ich habe immer gedacht, du eine Kassenzulassung kannst du immer noch dazu nehmen. Aber habe mich zunächst einmal, das ist richtig, entschlossen, das ohne zu machen.
Interessant, diese 250 Menschen, die sind ja dann auch in der Regel gesetzlich krankversichert. Und die sind bereit dann aber für ihre Dienstleistungen dann wie ein Privatpatient zu bezahlen. Das heißt, genau, sie zahlen so mehr oder weniger, sie könnten ja auch zu einem anderen Hautarzt gehen und sagen, Leute, der würde dann hätten sie keine Kosten.
Genau so ist es, aber viele erkundigen sich natürlich im Vorfeld, was kostet es denn, wenn ich einmal zur Hautvorsorge zu Ihnen komme?
Das ist nicht so teuer. Teuer ist dann, wenn dann was weggeschnitten wird, oder?
Ja, richtig. Also wenn viel Diagnostik und Therapie gemacht wird, das ist natürlich bei komplizierten allergologischen Erkrankungen manchmal der Fall. Das kann man nicht sozusagen aus dem Bauch heraus sagen, wo das Problem liegt. Aber in der Regel ist ja eine hautärztliche Beratung, was die Abrechnungssumme anbetrifft, überschaubar.
Was kostet so eine? Weiß ich gar nicht.
Das kostet 60, 80, vielleicht bis 100 Euro, okay, je nachdem, wie lange man mit dem Patienten Zeit verbringt, wie viel Zeit und ob man auch noch Zusatzuntersuchungen machen muss. Manchmal muss eine aufwendige videodermatoskopische Untersuchung gemacht werden, dass man sich jedes Muttermal dann noch speziell einmal in hoher Vergrößerung ansieht. Dann kommt natürlich schnell ein bisschen Zeit zusammen, aber es wird nie mehr als 120, 150 Euro sein. Es sei denn, der Patient hat also 1000 weitere Probleme. Ja. Ja, wenn der jetzt noch irgendwelche Infektionen hat, dann müssen Abstriche gemacht werden und so weiter, dann summiert sich das natürlich. Aber die Basisvorsorgeuntersuchung, die liegt zwischen 80 und 120 Euro. Und da hat der Patient mich dann auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Das wird sehr, sehr sorgfältig gemacht.
Welche Rolle spielt, dass man bei Ihnen, wie das nicht unbedingt bei allen Hautärzten der Fall ist, relativ schnell einen Termin kriegt? Also theoretisch, man kann auch von heute auf morgen, wenn man keinen Arzt wählt, kriegt man eigentlich am nächsten Tag einen Termin, oder?
Ja, wir haben, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Instrument bei uns im Dermatologum, dass wir sehr schnell sind und sehr flexibel. Ich sage mal, Flexibilität ist am Ende auch ein Qualitätskriterium. Wenn jemand am Mittwochnachmittag ein Problem hat, aber es akut auftritt, dann muss der natürlich am Mittwochnachmittag versorgt werden. Und ich glaube, viele Menschen kommen auch zu uns, weil wir eben sehr früh mit der Sprechstunde anfangen. Wir haben keine Mittagspause, wir machen die Sprechstunde.
Wann fangen Sie an?
Um 7:30.
Okay.
7:30 früh bis 7:30 abends ohne Mittagspause durchgehen. Wir hatten bis vor kurzem auch eine Sonnabendsprechstunde. Wir machen auch Hausbesuche, wenn es sein muss. Also geht nicht, gibt's nicht. Das ist eigentlich ein zentrales Motto.
Und mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wenn er eins hasst, dann ist es, wenn ein Patient um 14 Uhr kommt und um 14.02 Uhr noch im Wartezimmer sitzt.
Nein.
Aber das ist, übertrieben.
Niemand möchte lange warten. Ist also egal. Also ich sage mal, Beschwerden sind Chefsache und mich interessiert jede Beschwerde. Und man kann sagen, dass 90% aller Beschwerden drehen sich um die Wartezeit. Nicht? Das ist ein zentraler Punkt. Ist selten, dass sich jemand beschwert, weil er irgendwie den Arzt nicht gut fand oder die Diagnostik und Therapie nicht nachvollziehen kann. In der Regel ist es, die Leute haben zu lange im Wartezimmer gesessen.
Ist es bei Ihnen auch ein Problem? Ich dachte, ich hatte bei denen, die ich jetzt kenne, die im Dermatologikum sind, die sagten immer, also ich habe da eigentlich noch nie richtig lange gewartet, deshalb wundere ich mich jetzt.
Ja, also bei mir.
Also nicht bei Ihnen persönlich.
Ja, bei mir persönlich ist leider so, dass Patienten schon ab und zu doch länger warten müssen, weil bei mir eben sehr viel zwischendurch passiert. Ich kriege sehr, sehr viele Telefonanrufe. Rufe auch von Kollegen zwischendurch, wenn jetzt mal bei einem Onkologen irgendwo im Sprechzimmer ein Patient sitzt und die Frage steht an, soll er die nächste Chemo kriegen, ja oder nein, weil der hat auf die erste reagiert, hat einen ungewöhnlichen Hautausschlag, dann ruft mich dieser Onkologe schon mal an und sagt, Herr Steinkraus, was halten Sie davon, kann ich weitermachen oder müssen wir aufhören? Und da kann ich ja nicht sagen, ich rufe jetzt in 2 Stunden zurück. Das heißt, ich mache das dann zwischen den Patienten. Also bei mir gibt es 1000 Dinge, die leider zu einer gewissen Verzögerung im Tagesablauf führen, aber bei meinen Kollegen beobachte ich, die sind zeitlich super. Also wenn ich so links und rechts gucke, die sind alle wirklich auf dem Punkt. Bei mir, ich versuche auf dem Punkt zu sein, aber Viertelstunde, 20 Minuten Wartezeit ist immer drin, manchmal auch eine halbe.
Sie haben es vorhin gesagt, Sie waren 1996, kamen Sie vom UKE, da habe ich mich gewundert, wir sprechen nachher noch über Ihr sehr buntes Leben, finde ich. Sie hatten ja 96 im UKE eigentlich alles erreicht. Also Sie waren gerade auch noch geschäftsführender, kaufmännischer Direktor geworden der Hautklinik, Sie verbessern mich. Und ein Jahr später, nachdem Sie praktisch alle, also Sie hatten die medizinische und die kaufmännische Verantwortung fürs UKE. Das ist ja, mehr kann man sich ja nicht wünschen. Und dann
ich war
hauen Sie da ab.
Ärztlicher Direktor und geschäftsführender Direktor. Das war damals noch sozusagen zwei Posten, die in Personalunion vergeben wurden, was sicherlich unglücklich war generell, weil diese geschäftsführenden Dinge eigentlich abgegrenzt werden müssen von den ärztlichen Dingen. Also ich war kommissarischer ärztlicher Direktor. und Geschäftsführendirektor und wollte dann einfach nach 12 Jahren UKE, ich hatte ja eine tolle Zeit hier, ich war erst in der Pharmakologie bei Professor Scholz, dann in der Hautklinik, ich hatte eine super Zeit, diese 12 Jahre, habe unglaublich viel gelernt, war zwischendurch nochmal über ein Jahr in den USA während meiner UKE-Zeit. Mhm. Aber alles hat seine Zeit und ich wollte dann auch gerne raus aus dieser Beamtenstruktur, sage ich jetzt mal, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber man ist natürlich schon sehr eingebunden in feste Rahmenbedingungen im UKE und ich war immer so ein Freigeist, ich habe gedacht, ich möchte irgendwie mich breit aufstellen, mich ein dermatologisches Institut machen, wo man alles von A bis Z machen kann, gerne mitten in Hamburg, wo die Leute auch schnell und leicht hinkommen, gute Erreichbarkeit, also das hat mich dann alles ein bisschen in die Richtung gebracht, vielleicht doch eigene neue Wege zu gehen.
Sie haben es gerade gesagt, es ist schwierig, wenn man die kaufmännische Verantwortung und die medizinische Verantwortung hat. Das kann ich mir auch vorstellen bei der Gründung des Dermatologikum, weil als Mediziner sagt man, wir machen so das Nötigste. Als Geschäftsmann sagt man, naja, aber wenn der jetzt doch Lust hat, sich statt der 3 Muttermale oder 4 Leberflecken lässt er sich 8 wegnehmen, ist es natürlich finanziell besser. Wie kriegt man das zusammen?
Ja, ich glaube, man diese kaufmännische Seite, die muss man eben dadurch versuchen zu bedienen, indem man einfach mehr arbeitet und mehr Patienten macht. Mhm. Nicht beim einzelnen Patienten mehr Diagnostik und Therapie macht, sondern statt 10 Patienten kann ich ja auch 50 Patienten behandeln oder lange Sprechstunden. Ich habe ja, sagen wir mal, in den ersten Jahren des Dermatologikums, ja, da habe ich quasi 7 Tage die Woche gearbeitet, 12 Stunden ohne Pause, ja. Und habe natürlich immer, wenn jemand abends um 8 sagt, kannst du es nicht eben noch machen, muss morgen nach Berlin für 2 Tage und ich hätte das gerne vorher erledigt, habe ich natürlich gesagt, natürlich mache ich das. Ja. Haben meine Schwestern dann immer mit den Augen gerollt, dass ich abends um 8 noch eine OP mache, aber ich habe es dann einfach gemacht und das war vielleicht auch so ein bisschen sozusagen die Geschichte des Dermatologikums in den ersten Jahren, dass wir natürlich wirklich Gas gegeben haben.
Haben Sie bewusst diesen Standort am Stephansplatz genommen? Den kennen natürlich alle, die alte Oberpostdirektion. Alte Postdirektion oder Oberpostdirektion? Nicht, dass ich durch das etwas Falsches sage.
Ja, das ist die alte Oberpostdirektion. Direktion,
richtig, also genau.
Ja, das war natürlich ein Riesenglück. Ich wäre beinahe bei Ihnen hier in der Nachbarschaft, in der Fleetinsel gelandet. Hatte da auch schon Räume zeichnen lassen und so weiter. Aber dann flatterte mir durch Zufall von einem Makler ein Angebot ins Haus, dass man auch an den Stephansplatz, und da habe ich gedacht, boah, Stephansplatz, beste Lage in Hamburg.
Ja, gute Lage.
Alle Schnellbusse halten vor der Tür, alle Buslinien, habe ich gedacht, das ist U-Bahn. Was. Und bin ich ja, und bin ich da reingegangen, es war ein leeres Haus. Die Post hatte das ja gerade verkauft an Johann Max Böttcher, ein Kaufmann aus Husum. Der hier Industriehallen primär hatte in Rodenburgsort und der sich diese Innenstadtimmobilie von der Post gekauft, die war eigentlich mehr oder weniger verwaist und leer, die Post ist da ja raus, war noch das Postmuseum, war da noch drin. Dann bin ich da durchgegangen und habe gesagt, boah, was ist das für eine Location?
Wer das nicht kennt, riesige Decken.
Also ja, 1870 gebaut und lange Flure und hohe Decken.
Aber eigentlich doch für so eine Klinik, für so eine Praxis viel zu schön, oder?
Ja, nein, würde ich sagen. Nee? Nein, auf keinen Fall. Also das ist einfach lichtdurchflutet, breite Flure, wunderbar. Sowohl im Sommer, also im Sommer ist es kühl, im Winter ist es auch gut. Wir haben tolles Licht nach Norden. Wir gucken ja auf Planten und Blumen. Also als Hautarzt müssen wir immer eine gute Beleuchtung haben. Und das Nordlicht, das weiß jeder Fotograf, ist eigentlich das schönste Licht. Das ist stabil und sicher. Und dann konnte ich mir das ja aussuchen. Da habe ich gesagt, wir wollen die Fläche nach Norden, um keine Sonne drin zu haben. Das sind helle, tolle Räume. Und das war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß nicht genau, ich habe das am 15. März 1997 den Mietvertrag unterschrieben bei Johann Max Böttcher, bei seiner damaligen Mitarbeiterin Frau Minninger, der ich unendlich dankbar bin, dass sie das, denn ohne sie wäre das alles nicht gegangen. Die hat das ja alles so ein bisschen die Steine aus dem Weg geräumt. Und 4-5 Monate später, im September, haben wir dann schon eröffnet. Da haben wir also 5 Monate diesen alten Kasten, da ist ja Stroh in den Wänden. Mhm. Das ist ja, da standen ja früher Pferde drin, in einer alten Oberpostdirektion mit Postkutschen. Das ist wirklich die Historie des Hauses ist unglaublich. Und da war auch das früher das Postbetriebsarztzentrum. Also wir waren nicht so ganz fremd,
okay.
Sondern und konnten dann dort oben im zweiten Stock diese große Fläche anmieten. Da war ich natürlich Feuer und Flamme und habe da auch gar nicht lange gezögert. Ich habe das sofort gemacht.
Und wann haben Sie angefangen, weitere Flächen zuzumieten?
Relativ zügig. Also das Haus vermietete sich relativ schleppend. Das war mein Glück. Meistens kann man sich ja dann, wenn man möchte, nicht so ausdehnen, wie es erforderlich ist. Hier ging das, dass ich dann, also ich habe mit 700 Quadratmetern angefangen, den einen langen Flur, und dann wenige Monate später, als wir wirklich unglaublich stark gewachsen sind. Ich habe ja als Arzt alleine angefangen und nach 3 Monaten habe ich den zweiten Arzt eingestellt, und dann war es eigentlich so, dass ich alle 2-3 Monate ein weiterer Arzt dazu kam. Und dann konnten wir uns aussehen. Das war ein großes Glück, weil dieses Haus im Prinzip leer war und Patienten waren begeistert von diesen hohen Räumen. Und ja, das hat uns auch ein bisschen geholfen, weil es auch diese Wertschätzung für die Architektur, die fließt auch so ein bisschen über in die Wertschätzung für den Menschen, mit dem man sich in diesen schönen Räumen unterhält. Also ich habe immer tolle Kommentare von meinen Patienten erhalten, wie schön es ist, dass sie in so schönen Räumen sitzen, die so hell sind und freundlich und hier untersucht werden.
Das ist ja auch lustig mit allen. Erstmal müssen Sie noch sagen, wie viel Quadratmeter haben Sie jetzt? Mit 700 angefangen
jetzt? Wir haben jetzt 4.500 Quadratmeter.
Die Miete, muss man erstmal die Miete reinverdienen, ne?
Die Miete ist natürlich gigantisch, aber wir machen ja auch weit über 100.000 Behandlungen pro Jahr, behandeln Patienten aus aller Welt, und das ist klar, dass sich das am Ende rechnen muss. Ein Hautarztunternehmen, wie wir es sind, ist es natürlich wie ein mittelständischer Betrieb. Wir haben fast 200 Mitarbeiter, und müssen, wie gesagt, diese hohe Miete stemmen, haben hohe Material, sozusagen Kosten. Aber am Ende haben wir eben auch unglaublich viele Patienten, und wir haben vor allem, das ist ja ein weiteres Standbein, was die meisten gar nicht wissen, wir haben eben ein sehr großes Einsendelabor, also 150 Ärzte aus Deutschland, egal ob sie nun am Starnberger See oder in Flensburg sitzen, schicken uns alle ihre Präparate, also alles, was operiert wird, wird bei uns am Stephansplatz in Hamburg untersucht.
Und dann auch, habe ich mal gelernt, gelagert für 10 Jahre, ne? Oder?
Gelagert für 10 Jahre. Und da,
wie, das heißt, da gibt es eben so einen Riesenraum, da liegen Millionen von Hautfetzen.
Genau, so ist es. Und vielleicht nicht Millionen, aber...
Naja, aber gut, wenn Sie sagen 100.000 über mal 10...
Aber sehr viele. Also wie gesagt, wir haben, und das ist natürlich eine wichtige Säule unseres Hauses, ist eben dieses Einsendelabor. Und das kriegt der Patient, der uns besucht, natürlich gar nicht mit, dass wir oben drüber nochmal die gleiche Fläche haben, wo 30 MTAs rumlaufen und Hautschnitte anfertigen für Menschen aus Bochum und aus Leipzig.
Das wusste ich auch nicht. Es war aber eigentlich relativ klar früh in Ihrem Leben, dass Sie Unternehmer werden würden, vermute ich jetzt mal. Weil Sie kommen aus Hanstedt?
Ich komme aus Hanstedt, aus einer Unternehmerfamilie.
Familie, genau. Der Kaufhaus Dittmar, das kenne sogar ich.
Ja.
So. Gehört es der Familie noch?
Richtig, der Mädchenname meiner Mutter ist Dittmar. Und ich bin natürlich in einem sehr geschäftstüchtigen Haushalt groß geworden. Da gab es also keine Ruhe beim Essen, da ging es von früh bis spät ums Geschäft. Die Kinder waren auf dem Internat, die Eltern haben nur gearbeitet. Also ich komme noch sozusagen in den 60er Jahren war das auf dem Lande ja auch noch anders. Ja. Da fuhr meine Mutter dann wenn irgendjemand gestorben ist oder geheiratet, die kriegten Hausbesuche. Das Geschäft war auch nie richtig geschlossen. Am Sonntagnachmittag, wenn irgendjemand keine Butter mehr hatte, dann klingelten die bei uns und holten die Butter. Also noch mit, es war noch so ein bisschen so eine Mischung aus Tante Emma und einem wachsenden Geschäft mit allen Sortimenten nach dem Kriege, was mein Vater, der zufällig als Soldat da einmal stationiert war, meine Mutter kennenlernte, und dann haben die noch im Krieg geheiratet. Also eigentlich eine wunderbare Familiengeschichte, und ich bin natürlich in einem sehr geschäftsumtriebigen Haushalt groß geworden. Das war sicherlich für meine Entwicklung auch nicht ganz unwichtig.
Und da haben die Eltern nicht gesagt, Volker, und eines Tages machst du das hier, das Kaufhaus Dittmar.
Ja, zum Glück war das nicht so. Zum Glück gab es da noch einen älteren Bruder, mein Bruder Ulrich, der 7 Jahre älter ist. Der hat das Kaufhaus übernommen, und es ist ja meistens so, dass der älteste Sohn, wie so häufig früher, heute ist es nicht immer so, aber dann sozusagen die Firma führt, das war damals noch so. Also mein Bruder Uli, der hat das Kaufhaus übernommen, inzwischen macht das sein Sohn Paul weiter, also dieses Familienkaufhaus gibt es natürlich nach wie vor, aber ich bin ausgeschert. Die Gemeinsamkeit der Kinder war, wir waren vier Kinder, waren das alle, dass wir alle in Plön am Internat auf der Schule waren. Das war nicht so wahnsinnig weit weg, aber so, dass unsere Eltern in Ruhe arbeiten konnten.
Gemein.
Ja, genau. Ja, ja, das war eine harte Zeit. Ja. Ich habe noch mit 40 Mann in einem Raum geschlafen da, mit Fledermäusen unterm Dach, aber habe eigentlich diese Zeit in Plön, in dem alten Schloss, was Herr Vielmann ja inzwischen gekauft hat und zu seiner Optikerschule umgebaut hat. Also da habe ich beste Erinnerungen. Ich war also, wie gesagt, die ersten 6 Jahre meines Gymnasiumlebens da in Plön und später dann in Buchholz. Also es war schon eine tolle Zeit und ja, blicke gern darauf zurück.
Sie leben ja noch richtig in Hanstedt, nach wie vor.
Ich wohne nach wie vor in der Heide. Mich hat die Heide nie losgelassen. Ich bin also begeisterter Heidjer ja, ich liebe die Heide zu allen Jahreszeiten und bin da wirklich sehr verwurzelt und bin zurück zu meinen Wurzeln.
Das heißt, zwischendurch haben Sie auch mal in Hamburg gelebt?
Ich habe zwischendurch in Hamburg gelebt. Ich war 3 Jahre in den USA. Ja. Ich habe im Saarland in Homburg studiert, da war ich 6 Jahre. Ich war in der Bundeswehr-Sportschule in Warndorf. Ich kenne schon einige Ecken in Deutschland gut. Aber mich hat es wieder zurück in die Heide gezogen, weil da fühle ich mich am wohlsten.
Und Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, wenn man dann guckt, der Weg zur Medizin war jetzt nicht direkt. Also Sie waren ein großer, moderner Fünfkämpfer, sind mit der Mannschaft deutscher Meister geworden. Ja. Moderner Fünfkampf, weil alle, die es nicht kennen, schießen, reiten, laufen, fechten, schwimmen. So, dann haben Sie alles Mögliche probiert. Sie haben eine Banklehre gemacht, Sie haben ein Kunststudium angefangen, nicht beendet. Oder beendet?
Nee. Ja, Kunststudium, nein. Ich habe im College of Art, Literature and Science in USA studiert. Ja. Das war eigentlich eine Pre-Medical, also habe ich dort Science gemacht. Okay. Chemie, Physik, Naturwissenschaften, das ist so eine Art, was bei uns die Vorklinik im Medizinstudium ist, ist in den USA ausgegliedert. Das habe ich in der University of Michigan in Ann Arbor studiert. Mhm. Kunst habe ich leider nie studiert, hätte ich gerne gemacht.
Gut, dann war das. Und dann Sportmedizin studiert?
Ja, genau. Ich habe nicht Sportmedizin studiert. Ah, Sportmedizin
kann man nicht studieren.
Nein, ich habe Sportmedizin gemacht. Also Sportmedizin kann man nicht studieren. Man kann, wenn man Mediziner ist, natürlich Sportmedizin machen. Also ich habe einen Schwerpunkt in der Sportmedizin gehabt, weil ich habe in der Sportmedizin promoviert bei Kindermann. Das war damals sozusagen Arzt der deutschen Leichtathleten und es gibt einige Universitäten in Deutschland, wo die Sportmedizin eine ganz große Rolle spielt. Und dazu gehört eben die Uni Saarbrücken, an der ich war in Homburg, das ist die medizinische Fakultät, aber habe dann in Saarbrücken bei dem Kindermann promoviert. Das war auch so ein bisschen Zugeständnis an meine Zeit als moderner Fünfkämpfer, weil ich natürlich schon sehr interessiert an Sport und physischen Aktivitäten war.
Hat Ihre Eltern das nicht wahnsinnig gemacht? Mensch, der Junge hin und her, der weiß nicht, was er will. Der Uli, der ist schon so gut im Unladen.
Ja.
Oder war der Vorteil, dass ihr Bruder musste sie ausbezahlen? Das heißt, sie hatten auch wahrscheinlich ein finanzielles Polster.
Nein, mein Bruder musste mich nicht ausbezahlen. Also, das hatte mein Vater wirklich sehr, sehr, sehr gut schon geregelt. Sein Erbe, ich habe ja das Wohnhaus meiner Eltern geerbt und bin da überglücklich. Meine Eltern waren, glaube ich, nicht irritiert durch meine vielen Aktivitäten. Also meine Eltern, ich habe wirklich die großartigsten Eltern dieser Welt gehabt. Das ist ja mal schön, wenn man das im Rückblick sagen kann, die mir wirklich jede Tür geöffnet haben und alle Möglichkeiten gegeben haben. Ja, meine Eltern haben eigentlich alles mit Freude und Unterstützung begleitet, jede Idee.
Cool.
Die haben mir nichts vermiest und vermasselt. Warum machst du das jetzt schon wieder? Am Ende wurde es bei mir, es war so ein bisschen sozusagen breit angelegt, der Weg, aber er wurde dann mit Beginn meines Medizinstudiums wurde ich natürlich dann sehr fokussiert auf Medizin.
Ja,
also
klar.
Da habe ich auch nicht mehr links und rechts geguckt. Aber bis dahin gebe ich zu, mit Bank und Bundeswehr und Sport, da gab es natürlich schon, aber am Ende bin ich auch froh, dass ich diese Erfahrung mitgenommen habe. Denn auch die Zeit hier bei Bernberg-Gossa war ich ja 2 Jahre, war ich Sprecher da auszubilden. Das war eine tolle Zeit.
Eigentlich ist es verschenkt, wenn man ein ganzes Leben nur mit einem Job verbringt.
Ist ja bei uns ist ja eher üblich, dass man das ganze Leben einen Job macht. In den USA ist es ja schon, in anderen sozusagen Ländern ist es ja schon üblich, dass man mal wechselt. Ich finde, alles hat seine Zeit und für mich ist jetzt aber die Medizin so wichtig geworden in meinem Leben, dass natürlich wenig Raum für andere Dinge ist.
Warum Hautarzt? Ich habe ja lange mal im Krankenhaus gehabt, das heißt lange, 2 Jahre, und damit habe ich mitgekriegt, es gibt ja so eine Art Hierarchie bei Ärzten, die zum teilweise brutal ist. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Also der Chirurg denkt für sich, er ist der Größte. und der Pädiater ist im Blick, das war damals so, ich weiß nicht, ob es heute noch so, im Blick vieler anderer Ärzte, der Pädiater, so. Das denken die Leute aber auch nur, bis sie zum ersten Mal selbst ein Kind untersuchen sollen, dann schreit auch der erfahrene Chirurg oder der erfahrene Internist, kann man einen Kinderarzt holen. Hautarzt, wo sind die in der Hierarchie der Ärzte?
Also die Hautärzte sind in der Hierarchie der Ärzte ziemlich weit unten. Das ist ja, der Hautarzt kommt gleich nach dem Badearzt.
Tatsächlich?
Nein, also ja? Das ist inzwischen, glaube ich, anders. Früher war es sicherlich so, früher haben Hautärzte ja mehr oder weniger nur Syphilis und Tripper behandelt.
Stimmt.
Das war ja Haut und Liebe, wissen Sie. Heute ist die Haut natürlich ein ganz anderes Organ, auch in der Wahrnehmung. Es ist ein immunologisches Organ, ein sehr komplexes Organ.
Das größte
Organ des Menschen. Und die ganzen neuen Therapien, Krebstherapien wurden zum Teil auch von Dermatologen oder aus Hautzellen entwickelt, weil man weiß, dass das Melanom, der schwarze Hautkrebs, ist ein Tumor ist, den man mit diesen neuen immunologischen Verfahren sehr gut behandeln kann. Also da haben die Hautärzte haben heute natürlich innerhalb der medizinischen Fachwelt ein ganz anderes Image als noch vor 50, 60 Jahren.
Weil auch die Leute mehr Probleme haben. Weil also das vor 50, 60 Jahren spielten Allergien zum Beispiel nicht so eine große Rolle wie heute.
Ne? Das ist richtig. Allergien spielen inzwischen eine große Rolle, Tumoren spielen eine große Rolle, Entzündungen generell und die ganzen rheumatologischen Erkrankungen spielen natürlich eine Riesenrolle, die sich auch an der Haut abbilden. Und die Dermatologie ist ein sehr, sehr breites Feld und entweder man liebt die Dermatologie oder man hasst die Dermatologie. Wenn Sie mit Medizinstudenten sprechen, dann gibt es welche, die finden das ganz toll und die meisten finden es ganz furchtbar, weil es eben alles so ein bisschen auch häufig dann nicht so schön und ästhetisch aussieht. Wenn man so eine Wunde sieht, dann muss man sich auch mal an diesen Anblick gewöhnen. Mich hat das immer fasziniert, weil ich fand es immer toll, auch keine großen Apparaturen zu benötigen, um eine Diagnose zu stellen, sondern auch mal mit gesunden Menschenverstand hinzugucken. Man braucht natürlich sehr viel Erfahrung als Arzt, als junger Mediziner ist man erstmal überwältigt von diesen ganzen Anblicken an der Haut. Und dann ist diese Entscheidungen im Leben fallen ja häufig dadurch, dass man ganz bestimmten Menschen begegnet.
Genau.
Da begeht mir einen faszinierenden Bauchchirurgen, der nimmt einen mit, erklärt einem toll und plötzlich will man Bauchchirurg werden. Ja. Oder mit dem Internisten. Oder bei mir war es eben so, ich bin einem wunderbaren älteren Dermatologen begegnet durch Zufall, mit dem ich mal telefoniert hatte. Und da hat er gesagt, Herr Steinkraus, warum kommen Sie nicht mal auf einen Kaffee vorbei? Das war Professor Meyer-Rohn. Und dann haben wir uns da 2 Stunden unterhalten und das hat mich so richtig angeturnt für das Fach Dermatologie. Und dann habe ich mich dann in den letzten Zügen meines Studiums mehr und mehr mit der Dermatologie beschäftigt und habe gesagt, das ist es und dabei bleibe ich. Und habe ich vorher, wie gesagt, noch Pharmakologie gemacht, weil ich wollte gerne vor Derma was anderes machen. Da habe ich dann Pharmakologie und Toxikologie hier bei Hasso Scholz in Hamburg gemacht. Und das war auch nochmal ganz wichtig, um mich so ein bisschen zu formatieren, ne? Wie geht man wissenschaftlich an eine Sache ran? Der hat schon in meinem Kopf wichtige sozusagen Formate und Koordinatensysteme hinterlassen. Und dann habe ich mich eben mit viel Begeisterung, Leidenschaft der Haut zugewandt. Und je mehr Haut ich machte, desto besser fand ich das. Weil es natürlich nicht nur ein großes Organ, sondern es ist eine Hülle, die erstmal den meisten Menschen ziemlich wenig sagt, aber ist natürlich auch in der sozusagen Kulturhistorie der Menschheit ein ganz wichtiges Organ.
Total.
Auch in der Sprache. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich konnte meine Haut retten.
Das geht mir unter die Haut,
sagen,
genau.
Ich konnte mein Leben retten.
Genau.
Also Haut steht auch irgendwie für Leben. Oder wenn Sie sagen, er ist eine ehrliche Haut, wollen Sie eigentlich sagen, er ist ein ehrlicher Mensch.
Genau.
Also Haut steht für Leben, Haut steht für Mensch. Und die Haut, das habe ich immer mehr und mehr dann natürlich auch gemerkt, ist auch ein Medium für Kommunikation, visuelle und taktile
Reize
werden über die Haut vermittelt. Und es gibt also einmal das Leben Hautkrankheiten und das auch ist komplex, weil nicht jede Hautkrankheit, nicht alles, was man an der Haut sieht, ist eine Hautkrankheit. Es gibt auch viele innere Dinge, die sich vorübergehend an der Haut zeigen, aber eigentlich gar nichts mit der Haut zu tun haben. Nehmen wir an, Sie trinken jetzt einen Gin Tonic, den Sie nicht vertragen. Dann kriegen Sie plötzlich Nesselfieber, haben überall Quaddeln, denken, was ist mit meiner Haut nicht in Ordnung, dabei ist die Haut tipptopp. Es ist irgendwie, Ihr System verträgt diesen Gin Tonic nicht.
Ja, Gürtelrose ist wahrscheinlich auch so ein...
Ja, Gürtelrose ist auch eine Sache, die sich an der... Da sind es natürlich Hautnerven, die beeinträchtigt werden, wo sich das an der Haut zeigt, weil...
Was dann aber auch rein psychisch sein kann, zum Beispiel, wenn jemand unglaublich viel Stress hat, oder?
Ja, wahrscheinlich weniger als man denkt.
Okay.
Die Gürtelrose kann jeden von uns, kann Sie oder mich, wir können morgen eine Gürtelrose kriegen. Und häufig denkt man, das sind irgendwelche Stressauslöser. Das kann mal der Fall sein, aber Stress per se macht keine Gürtelrose, okay, muss man schon so sagen. Stress kann man Herpes machen, das ist was Ähnliches, genau, wie eine Gürtelrose. Kommt aus der gleichen Gruppe, aber ein ganz anderes Virus. Aber es gibt natürlich viele Viren, die es auf die Haut abgesehen haben. Jedes Virus hat ja so seine Vorliebe für ein Organ. Ja? Ja. Und es gibt eben ganz bestimmte Viren, die befallen eben nicht die Leber und die Lunge, sondern die befallen die Haut. Und wir unterscheiden ja generell zwischen den Neubildungen an der Haut, Tumoren, gut oder böse, dann immer die Frage, und diesen ganzen Entzündungen. Die Entzündungen können eben infektiös sein. Ein Virus oder ein Bakterium oder irgendeine andere, ein Erreger. Oder es gibt eben diese ganzen Erkrankungen, die nicht infektiös bedingt sind. Und das ist eigentlich unser Problem heutzutage. Rheuma der Haut, Beispiel, ja. Schuppenflechte. Warum kriegt jemand eine Schuppenflechte? Das ist ja keine Infektionskrankheit. Warum kriegt jemand eine Neurodermitis? Das ist ja auch keine Infektionskrankheit. Warum kriegt jemand ein Ekzem? Warum wird die Haut krank? Und das treibt uns um. Das ist intellektuell unglaublich spannend. Da muss man nicht gucken, könnte eine Allergie dahinter stecken? Könnte es eine persönliche Belastungssituation dahinter stecken? Oder sind es vielleicht irgendwelche Gewohnheiten? Wäscht der Mensch sich falsch? Oder was macht er eigentlich mit seiner Haut? Was für einen Beruf hat der? Das ist immer eine Frage an meine Patienten. Was machen sie beruflich? Genau. Weil es für mich natürlich wahnsinnig wichtig ist, ob jemand jetzt im Labor arbeitet oder in einer Lagerhalle, ja, wo irgendwelche Dinge gelagert werden. Oder ob er wie Sie am Schreibtisch sitzt und Interviews machen.
Oder im Podcaststudio hinter mehreren Plexiglasscheiben. Dieses Unternehmerische, wir haben vorhin schon, das war drin, und deshalb haben Sie auch das Dermatologikum erstmal, das war Ihr Unternehmen, lange.
Ja, es war mal ein Unternehmen. Ich habe das als Einzelunternehmer gegründet, 1997, aber bin dann so schnell gewachsen, dass ich relativ schnell dann auch Partner aufnehmen musste. Man kommt sonst in so einen großen Gewerbebetrieb, wenn wir 500 Patienten am Tage haben, die kann ich ja nicht alle sehen. Mein Ziel war dann immer, Leute zu holen, die mindestens genauso gut sind wie ich, die genauso leidenschaftlich Haut machen und eine Departmentstruktur aufzubauen. Das heißt, wir haben dann Chirurgen geholt, die sich besonders gut in der Gesichtschirurgie auskennen. Wir haben dann Venenleute dazu geholt, die toll Venen operieren können. Sehr viele Menschen haben ja ein Krampfaderleiden, was wirklich belastend ist und was behandelt werden muss. Allergologen, Kinderdermatologen und die, wie ich eingangs sagte, die Dermatologie ist ein wahnsinnig breites Fach. Dermatologie gilt wie HNO immer so eins der kleinen Fächer. Es ist natürlich ein Riesenfach, die Dermatologie. Und es hat sich auch bewährt, dass man auch nicht alles selber macht. Ich bin ja noch so ein Urvieh, der alles so ein bisschen selber macht. Ja, ich kann operieren, ich bin Allergologe.
Sagen Ihre Kollegen übrigens auch, am liebsten würde immer alles selber machen.
Ja, das mache ich, so ist es auch leider. Aber ich muss auch lernen, natürlich zu delegieren. Und die moderne Medizin, die ist natürlich sehr viel diversifizierter. Und wenn jemand heute sich gut mit der Schuppenflechte oder mit dem Melanom auskennt, dann kann er eigentlich nur noch Schuppenflechte oder Melanom machen. Da gibt es tausende von Studien, die laufen. Oder wenn jemand jetzt ein guter Lasertherapeut ist, wir haben zum Beispiel 30 Laser, wenn Sie diese 30 Laser bedienen wollen, dann können Sie eigentlich nur noch lasern. Und ich früh erkannt, dass wir so eine Departmentstruktur haben müssen, um wirklich auch gut am Patienten zu sein.
Und auch erkannt, ich habe eigentlich für das Unternehmerische keine Zeit, erstens. Und zweitens, wo haben Sie das ganze Geld hergenommen?
Kredite. Ja, also das ist ganz einfach. Das war ein ganz einfaches KfW-Darlehen. Okay. Die waren ja vor 25 Jahren noch leicht zu erhalten. Heute ist es ja sehr, sehr schwierig, einen Kredit zu erhalten. Aber damals, vor 25 Jahren, ging das noch relativ gut. Ich kam von der Uni, hatte eine gute Vita, war junger Professor, warte 12 Jahre am UKE, bis zum Schluss Geschäftsführer, Direktor der Hautklinik, und wollte mich niederlassen. Da hat natürlich jede Bank gesagt, wie viel Geld brauchst du.
Okay.
Das war damals so eine tolle Hamburger Hausbank, die ich hatte, die dann gesagt hat, komm, das machen wir mit diesem KfW-Darlehen, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und insofern habe ich das natürlich mit Fremdkapital gemacht, aber ich hatte auch da keine Angst, dieses Geld aufzunehmen. Ich habe gedacht, es gibt eigentlich im Leben eines jungen Menschen gibt es auch nur ein wirkliches Risiko. Und das ist das Risiko, persönlich krank zu werden.
Ja.
Also wenn ich als junger Arzt sage, ich will jetzt hier sowas machen und will übertrieben gesagt Tag und Nacht arbeiten und einfach Spaß dran, will die nächsten 30, 40 Jahre hier vor Ort bleiben und das aufbauen, dann habe ich immer gedacht, was soll mich daran aufhalten?
Das stimmt.
Das Einzige, was mich aufhängt, dass morgen ein Schicksalsschlag kommt oder ich habe einen Unfall und so, und dagegen kann sich kein Mensch versichern, weder ich noch Sie. Und habe gedacht, wenn das nicht passiert, und wir hoffen mal, dass das nicht passiert, dann kann dich nichts aufhalten. Also unterschreibe ich jetzt jeden Vertrag. Ich habe einen langfristigen Mietvertrag, ich habe einen 30-jährigen Mietvertrag unterschrieben.
Und damals schon?
Ja, gut, man kann, glaube ich, nicht mehr als 30 Jahre mieten, aber ich habe 10 Jahre und vier Optionen auf 5 Jahre. Okay. Das waren ja quasi 30 Jahre. Ja. Das ist ein unglaublich tolles Commitment meines Vermieters, zu sagen, wir geben dem auf 30 Jahre diese Fläche mitten in der Stadt. Und da habe ich gesagt, wenn du nicht krank wirst, kann dich nichts aufhalten, und so war es auch.
2016 haben Sie trotzdem verkauft, das Unternehmen. Das heißt, Sie sind jetzt im Moment, ist richtig, sind Angestellter in dem Unternehmen, das Sie gegründet haben.
Richtig. Genau. Ich bin Angestellter in dem Unternehmen, was ich gegründet habe, ist richtig. Und es war auch genau richtig, dass wir verkauft haben, weil dieses Unternehmen ist so groß geworden, das kann nicht mehr von einer Person geführt werden. Mhm. Und es war auch für uns unmöglich, jemanden aus eigenen Reihen zu finden. Wir waren dann zum Schluss 5 Partner und haben dann auch immer so im Kreise der unserer jüngeren Ärzte geguckt, wer könnte eventuell da in die Lücke springen, die wir eines Tages hinterlassen. Mhm. Aber die jungen Leute, muss man ehrlich sagen, die committen sich ungern und gehen ungern zur Bank und sagen, ich leihe mir jetzt Geld. Und
Schritt, ne? Ja, dann hast du irgendwie, nimmst du 2-3 Millionen auf, genau.
Und dann muss ich hier die nächsten 30 Jahre am Stephansplatz bleiben. Vielleicht wollen wir dann doch irgendwie noch nach München oder woanders hinziehen. Und dann sind es sehr, sehr komplexe Entscheidungen, vor denen sich viele Menschen dann scheuen, junge Leute. Dann haben wir gedacht, wer soll denn dieses Dermatologen jetzt eigentlich in die nächste Generation führen? Mhm. Und haben dann auch wieder mit unserer tollen Hamburger Hausbank überlegt, wie können wir diesen Generationswechsel mal einleiten? Mhm. Meistens macht man das ja zu spät.
Richtig.
Kann man nicht 70 überlegen, was will ich mit 75 machen? So, ich muss eigentlich mit 55 mal anfangen zu überlegen, wer soll in 10 Jahren diesen Laden mal weiterführen. Und dann hatten wir wirklich sehr viel Interesse an dem Dermatologen aus allen Reihen. Wir haben mit Strategen, mit Family Offices und auch sozusagen mit Finanzinvestoren gesprochen und haben ein tolles Unternehmen gefunden, ECM aus Frankfurt, das uns dann übernommen hat. Wir haben wir hatten sehr, sehr viele Angebote, und dann haben wir mit 5 Leuten so die letzte Runde gemacht, und dann waren es dann nur noch 3, und da haben wir uns für ein Frankfurter Unternehmen entschieden, die uns mit sehr viel Umsicht und Qualität steuern und die uns auch völlig in Ruhe lassen. Also es heißt ja immer so, jetzt kommen die Finanzinvestoren, die Heuschrecken, und jetzt wird das alles ganz furchtbar. Also ich arbeite heute genauso wie vor 4 Jahren, hat sich nichts geändert. Wir sind jetzt ein bisschen anders aufgestellt, professioneller.
Geändert hat sich schon was, weil Sie haben dieses Modell Dermatologikum, verbessern Sie mich, aber eine neue Dependancen gegründet.
Ja,
ne? Die gab es vorher nicht. Die hätte man wahrscheinlich
Standorte in Zürich, in Wien gemacht, jetzt vor kurzem mit Bremen, was sehr gut anläuft, mit auch einem sehr erfahrenen Professor für Dermatologie, Professor Lechner. Wir haben des Weiteren auch die Marke Dermatologikum vergeben. Es gibt eine Hautarztpraxis in Kiel von Professor Hauschild, die heißt Dermatologikum Kiel. Es gibt eine Hautarztpraxis in Berlin, die heißt Dermatologikum Berlin. Da sind wir also Lizenzgeber des Markennamens Dermatologikum.
Also eine Art Franchise-System.
Ja, eine Art.
Wenn man so will. Ja, klingt jetzt für eine
nicht richtig, eigentlich nur eine Markenlizenzvergabe an Kiel und Berlin. Aber die anderen Standorte, die gehören zu unserer Gruppe. Und ja, das liegt natürlich auf der Hand, wenn ein Format hier gut funktioniert, das auch in anderen Städten zu machen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten des Austausches, Logistik zu bündeln, und insofern
war gibt's da auch so das. Gibt's da auch so Vorgaben? Man kennt das von Engel und Völkers. Christian Völkers hat mal so ein kleines Buch geschrieben, so eine Fibel, die gilt immer noch, dass zum Beispiel jede Filiale von Engel und Völkers muss einen Hundenapf vorne haben, muss 2 Buchsbäume haben. So, das ist jetzt bei Ihnen nichts, aber dass man sagt, also es müssen immer tolle Immobilien sein. Das ist, oder? Es ist auch, auch in Bremen ist eine gute Immobilie.
Immobilie in der Innenstadt ist schon, ich würde sagen, ist jetzt keine Voraussetzung, aber ist schon natürlich schon schön. Und bei uns sind alle Standorte auch völlig anders. Also Berlin ist ganz anders als Hamburg, und das ist wieder ganz anders als Zürich und Wien. Und Kiel, jeder Standort hat seinen Charme, und es ist auch egal, ob es jetzt so ein alter Kasten ist wie die alte Oberpostdirektion oder
irgendwie. Aber ich habe die Bilder von innen gesehen, das ist schon so, das ist immer sehr modern. Die Wartezimmer sehen jetzt nicht aus wie so mit diesen
Standorte alten, ne? Sind natürlich, in Hamburg ist ja eigentlich die Einrichtung so ein bisschen vorgegeben durch dieses alte Gebäude. Klar kann man das jetzt modern möbeln, vollstellen, aber Hamburg ist anders gewachsen und die neuen Dermatologika, die sind natürlich auch ein bisschen moderner. Da gibt's tolle Wartezimmer. Das ist alles.
Das war jetzt kein. Ich finde das Wartezimmer in Hamburg ist doch, also diese mit diesen Sesseln. Ja. Das ist, ich sag, wenn du jemanden da reinsetzen würdest und sagen würdest, wo bist du jetzt gerade, würde man glaube ich nicht auf die Idee kommen, dass man in der Hautarztpraxis ist, oder?
Ja, also Hamburg ist schon sehr speziell. Ja. Gebe Ihnen recht.
Ich dachte, das sei jetzt sozusagen das Vorbild für die anderen.
Nee. Also ich finde, es muss auch immer nur in sich schlüssig sein. Mhm. Das Wartezimmer muss passen vom Stil her und auch die Patienten müssen sich da gerne reinsetzen. Die Stühle müssen ja auch funktional sein. Die älteren Menschen können sich nicht so einen tiefen Sessel setzen. Aber Bremen ist zum Beispiel super modern. Da sind Klassiker, denn irgendwelche Tonet-Stühle, die pflegeleicht sind, mit schönen Farben. Also das Auge ist immer schon wichtig. Ich glaube, als Dermatologe hat man immer hohes Empfinden für Farben, Formen, Sprachen. Ästhetik ist wichtig. Nicht das alles, aber ein und alles, aber ist schon ein wichtiger Punkt. Also insofern gibt es nicht so ein Unikat. Es gibt jetzt keine, Entschuldigung, ich wollte sagen, es gibt nicht so eine Vorgabe, jeder Laden muss gleich aus mit zwei Buchsbäumen.
Gut, aber trotzdem.
Sondern jeder Laden ist am Ende ein Unikat.
Aber er muss schon in einem auffälligen Platz sein, er muss schon.
Ja, es muss.
Also sie werden jetzt nicht irgendwie in Randgebiet gehen oder nach Husum. Ja,
es sollte schon in der Innenstadt sein, wo eben alle Busse, alle U-Bahnen, guck mal, wenn wir jetzt im Norden von Hamburg wären oder nehmen wir an, wir würden jetzt irgendwie im Westen sitzen, dann wären wir für den Westen interessant, aber die Leute aus Volksdorf und Sasel, die würden sagen, ich fahre jetzt anderthalb Stunden dahin, da gehe ich gar nicht hin. Insofern ist die Stadtmitte für uns ideal, weil wir haben natürlich Menschen aus ganz Norddeutschland und viele kommen aus Lüneburg, die fahren dann zum Dammtor, gehen 100 Meter zu Fuß. Also die Lage ist für uns essentiell.
Was sagen denn andere Hautärzte, wenn dann plötzlich das Dermatologikum in der Nachbarschaft eröffnet? Also es gibt ja viele, die, also ich habe neulich in einem Podcast Jens Rucker gehabt, das ist der Gründer, die kennen Sie auch von den Beachmotels und Bretterbuden und so. Und der sagt im Hotelgewerbe, je mehr Hotels in einer Stadt eröffnen, umso besser, weil die Werbung für die Stadt größer ist. Bei Hautärzten gilt das wahrscheinlich nicht, doch, weil doch?
Doch, das glaube ich auch. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir haben zu den umliegenden Dermatologen, es gibt ja so ein paar Dermatologen, die im unmittelbaren Umfeld vom Dermatologen, vom Chefarzt sitzen. Und wir haben tolles nachbarschaftliches Verhältnis. Es gibt Patientenströme hin und her. Wir arbeiten im Labor medizinisch zusammen. Die schicken ihre Proben zu uns. Also es gibt so viele Menschen, die Fragen zur Haut haben. Mhm. Die freuen sich, dass es die alle gibt. Also wir sind ja vielleicht die Größten, aber es gibt tolle Hautärzte in Hamburg, die das auch alles.
Und die sind ja auch alle relativ, wir haben es ja gesagt, relativ gut ausgelastet. Also wenn man einen Termin haben will bei einem Hautarzt, ist es oft gar nicht
überhaupt,
so.
Die sind alle sehr gut ausgelastet. Und es gibt ja auch einige Dermatologen in Hamburg, die vorher bei uns waren. Mhm. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf.
Sie haben ja noch, ist es überhaupt so, Sie haben noch so eine Art zweiten Beruf, Beschäftigung, das müssen Sie jetzt gleich erklären, Sie züchten Pferde.
Ja, das ist in der Tat ein Hobby von mir. Dass ich.
Wann machen Sie das denn noch? Nachts?
Nein, das mache ich natürlich.
Nicht selber, klar.
Nein, das mache ich spät abends oder am Wochenende. Ja, und es ist ja auch immer nur eine Entscheidung pro Jahr, zu welchem Hengst man eine Stute bringt. Aber ich war natürlich in meinem ersten Leben sehr, sehr sportlich ausgerichtet und hab sehr viel geritten, bin deutsche Meisterschaften, Militär geritten und war in Warndorf in dieser Bundeswehrsportschule. Also Pferde sind schon neben der Haut mein Leben, das ist richtig. Und ich habe eben das große Glück, das in der Lüneburger Heide auch sozusagen in einem kleinen Bereich weiterzuführen und auch da eine ganz spezielle Pferderichtung zu züchten, nämlich hoch im Blut stehende sogenannte Vollblut, keine reinen Vollblüter, aber Hannoveraner. Hannover ist ja das größte Pferdezuchtgebiet der Welt, mit seinem Landgestüt in Celle, hat eine tolle Historie und ich bin als Kind da reingewachsen und es ist für mich eine wunderbare Beschäftigung und aus meinem Leben auch nicht wegzudenken. Ist
richtig. Wie viele Pferde haben Sie?
Ich habe 4 Zuchtstuten, mit denen ich züchte. Okay. Und das große Problem ist als Züchter immer, wie wird man dann die Pferde, die man züchtet, los?
Ist das ein Problem?
Ja.
Man denkt immer, das ist ja stimmt. Wir haben uns auch mal interessiert für meinen Sohn, mal, ob man ein Pferd kaufen will. Und da waren wir bei so einer Züchterin, normale Pferde. Und da habe ich gestaunt, wie günstig so ein Pferd ist.
Ja, das ist das Problem. Der Züchter möchte natürlich die Pferde für viel Geld verkaufen. Aber wenn man da eine schwarze Null schreibt, ist das schon gut.
Okay.
Und das ist alles sehr aufwendig, aber man versucht natürlich, das erste Gebot ist das Beste, wenn den Pferd am besten natürlich schon als Fohlen zu verkaufen. Aber wenn man sich so eine Lücke sucht, und ich züchte eben keine Springdressur oder Distanzpferde, sondern ich züchte wirklich nur Vielseitigkeitspferde, das hängt auch wieder mit der Heide zusammen, weil ich natürlich ein Kind der Lümühler-Szene bin sozusagen und Lümühlen immer geritten bin. Und Lümühlen ist eben Vielseitigkeit und insofern züchte ich Vielseitigkeitspferde. Und das ist ein Hobby. Man kann ja auch mit 66 nicht mehr so richtig reiten. Natürlich reite ich noch mal ein bisschen spazieren, aber man denkt dann doch mehr an seine Schneidezähne und am Montagmorgen. Und wenn man 30 ist, reite man natürlich mit einer ganz anderen sozusagen Courage da durchs Gelände. Und man kann sich diese Beziehung zum Pferdesport natürlich erhalten, indem man sagt, jetzt nicht mehr aktiv reiten, sondern es gibt dann viele andere Möglichkeiten, sich mit Pferden zu beschäftigen, unter anderem mit der Zucht.
Aber dann sind sie ja voll ausgelastet. Das haben auch viele gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Das Interessante bei ihnen ist, dass man merkt ihnen dieses, dass sie so viel arbeiten, aus irgendeinem Grunde nicht an. Und ich soll sie fragen, wie sie das machen.
Ich hab ein relativ einfaches Prinzip seit längerem. Ich gehe eigentlich jeden Morgen eine knappe Stunde in den Wald, alleine mit meinem Hund.
Ganz normal spazieren?
Ganz normal spazieren. Schnelle spazieren.
Okay.
Ja, ich gehe also jeden Morgen.
Das heißt, wenn morgens, weil Sie müssen ja irgendwie, das ist noch,
also Sie müssen dunkel. Ich gehe im Dunkel los, ja. Ich gehe im Dunkel los und kenne die Wege in der Heide wie Meide Westen.
Stehen dann auf um 6 Uhr morgens?
Oder? Ja, ich stehe um 6 Uhr auf und gehe dann eine Stunde wirklich stramm spazieren, dass ich auch richtig ins Schwitzen komme mit meinem Hund. Ich habe einen Mischling, einen Labrador Maja Wischler Mischling, der sich wahnsinnig darauf freut, der mich morgens dann sozusagen freudig empfängt, weil er weiß, es losgeht, und egal was für ein Wetter ist, dann ziehe ich mir die Gummistiefel an, geht's eine Stunde im Wald. Und das ist ein tolles Training, weil das ist nicht zu anstrengend. Mit dem Joggen habe ich es ja auch lange versucht, bin ja früher auch durch Fünfkampf viel gejoggt, aber es mir dann doch geht zu doll auf die Gelenke. Und ich glaube, man muss in jedem Leben, in jeder Lebensphase wieder eine neue Balance finden. Und meine Balance ist jetzt schnelles Spazierengehen, so dass man so ins Schwitzen kommt. Und das mache ich jeden Morgen und das ist unglaublich gut. Danach gibt es einen Ingwertee mit Zitrone und einen Löffel Honig und ansonsten mache ich eigentlich nicht so viel.
Krass.
Und ich habe wirklich Spaß an meiner Arbeit. Ich glaube, das ist entscheidend.
Das ist das. Und ich schicke ja immer allen einen Fragebogen vorab und dann wundern sich manche, die Fragen aus dem Fragebogen kommen gar nicht vor. Ist auch so. Das sind ja meistens Fragen, vor allen Dingen Fragen, die dann in der Zeitung veröffentlicht werden. Aber trotzdem habe ich bei Ihnen einen wunderbaren Satz gefunden und habe mich so gefreut. Das ist auch ein guter Satz für mich. Der Satz ist, eitle Menschen leben länger.
Ja, das ist in der Tat so. Jemand, der eitel heißt ja nicht nur, ich will, dass meine Haare richtig sitzen und eine gute Haut haben und schlank sein, sondern man passt eben auch ein bisschen mehr auf sich auf. Ne? Und das ist wirklich ganz interessant, dass Menschen, die auf ihr Körpergewicht Acht geben, die gut aussehen wollen, die gesund sein wollen, das ist anders, als wenn man sich so gehen lässt.
Also
ich bin überzeugt davon, dass eitle Menschen älter werden. Und eitel ist ja immer bei uns schnell auch so ein bisschen negativ besetzt. Ja, eitel, finde ich, muss nicht unbedingt, wenn es so affig eitel ist.
Ja, das ist was anderes.
Das ist was anderes.
Aber eitel sich...
Eitel so ein bisschen...
Auch auf sich achten. Es gibt ja auch ganz viele, ich kenne ganz viele Mütter und auch Väter, die nur noch achten auf ihre Kinder zum Beispiel.
Ja.
Dann sage ich, Leute, ihr müsst auch mal, oder nur noch an ihre Kinder denken, dann sage ich gern mal, denk an dich, wenn es dir gut geht, wird es deinem Kind wahrscheinlich auch gut gehen. Wenn es dir aber schlecht geht, spürt es dein Kind auch.
Genauso ist es. Und man muss, ich glaube, das Wichtigste im Leben von allen Dingen ist, dass man versucht, gesund zu bleiben.
Ja.
Wir stecken nicht drin, aber man kann versuchen, gesund zu bleiben. Ja, dass man eben nicht raucht, regelmäßig schläft, einen tollen Freundeskreis hat und eben versucht, ein glückliches Leben zu führen und versucht, die Vorsorgen regelmäßig zu machen. Wie gesagt, es kann morgen vorbei sein. Das Leben ist ja sehr, sehr verletzlich, wie wir als Ärzte jeden Tag erfahren, weil Menschen, die viel jünger sind als man selbst, vor Riesenproblemen stehen. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, ich habe auch einen großen Einfluss selbst darauf, ob ich gesund bleibe. Ich habe es nicht ganz in der Hand, aber ich kann es doch ziemlich gut beeinflussen. Ich muss versuchen, gesund zu bleiben. Denn wenn ich nicht gesund bin, kann ich auch nicht meiner alten kranken Mutter helfen, dann kann ich nicht meinen Kindern helfen. Das heißt, ich muss
funktionieren,
um auch den anderen Menschen, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht voll funktionieren, helfen zu können. Deshalb muss ich schon gesund bleiben. Und dann muss ich mein Leben natürlich auch wirklich in die Hand nehmen und Entschlüsse fällen. Und viele sagen ja auch, Mensch, Lübzig eben nicht recht.
Nee, genau. Also
man muss eben auch da mal sagen, so, jetzt, das waren jetzt tolle Jahre, jetzt mache ich was anderes, jetzt drehe nicht, und ich schlage mal ein neues Kapitel auf. Oder wie ich jetzt für mich dieses Spaziergehen entdeckt habe, das habe ich mal, war ganz witzig, habe ich von einem englischen Neurobiologen dann mal eine Abhandlung gelesen, dass die schnelle Gehen unglaublich gut ist für Koordination, für sozusagen, letztlich ja wollen wir alle gerne fit bleiben,
ja,
und lang, möglichst lange jung bleiben, das ist ja unser aller Ziel, und lange dabei zu bleiben. Und da habe ich von diesem schnellen Gehen, habe ich ja immer nach etwas gesucht, was ich gut in meinen beschäftigten Tag integrieren kann, wo ich mich nicht umziehen muss und fährst in irgendein Fitnesscenter, habe ich gar nicht so. Weder Lust noch Zeit.
Genau.
Da springe ich eben dann in meine Jeans und laufe da eine Dreiviertelstunde durch den Wald mit dem Hund, und das ist super gut, das kriege ich super gut in meinen Tag und merke, dass ich eine tolle Fitness dadurch habe, so eine Grundfitness, nicht so eine übertriebene. Ich will ja gar nicht, ich gehe ja in keine Muckibude. Ja. Was man vielleicht tun sollte, dann die Muskulatur ist natürlich auch wichtig. Man merkt natürlich, dass man irgendwann auch so ein bisschen physisch schwächer wird, aber mental ist es bisher nicht der Fall. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendetwas findet, was man gerne macht. Und das habe ich ja mit meiner Haut nun ohne Zweifel gefunden. Das treibt mich täglich an.
Das hält einen wirklich jung. Zum Schluss noch ein Zitat, das ist wunderbar von Ihnen. Die letzte Frage, die ich immer stelle in dem Fragebogen ist, was wollten Sie immer schon sagen? Und da haben Sie, das müssen Sie jetzt erklären, was Sie damit meinen, gesagt, Sie wollten immer schon sagen, ich zitiere, dass ich in der schwierigen derzeitigen Situation, und nun sprechen wir doch nochmal über Corona, mehr denn je der Meinung bin, dass die Krise die Wiege des Erfolgs ist. Da würden jetzt einige sagen, hast du sie noch alle? Im Moment ist die Krise einfach nur nervig.
Nein, die Krise ist die Wiege des Erfolgs, weil in der Krise, wenn es Menschen schlecht geht, da ist man unglaublich kreativ. Es stehen sehr, sehr viel neue Ideen in solchen Zeiten. Wenn man sozusagen die Menschheitsgeschichte angibt, gab es ja immer unglaubliche Krisen und immer ging es wieder bergauf, und ich glaube wirklich, dass es bergauf geht. Man könnte im Augenblick ja meinen, wenn man die Nachrichten liest, ist irgendwie ein Dauertal, aber auch dieses Dauertal wird vergehen, und es gibt über 300 Firmen, die versuchen, Impfstoffe zu entwickeln, und irgendwann, Corona wird da bleiben, es wird uns begleiten, aber ich glaube, auf vielen Ebenen rücken die Menschen jetzt näher, und die ganze Homeoffice-Geschichte, Artificial Intelligence, auch die Digitalisierung wird vorangetrieben, was wir, glaube ich, sträflich vernachlichtigt haben.
Absolut.
Denn, oder?
Absolut. Ich habe es auch.
Absolut. Nein, aber ich meine, wenn Sie vom Hauptbahnhof im Wallringtunnel, wenn Sie da telefonieren, dann bricht das Gespräch ab. Nicht immer, wenn jetzt hier ein Unfall ist, wer ruft denn aus dem Wallringtunnel die Polizei an? Weil es ja gar keine Verbindung. Ist für mich unvorstellbar. Nicht? Aber eben insofern glaube ich, hoffe ich, dass viele Dinge vorangetrieben werden. Und wenn es einem nicht so gut geht, wenn man auch kein Geld verdient, gibt man auch kein Geld für unnötige Dinge aus, dann dreht man jeden Pfennig dreimal um und sagt, ist das jetzt wirklich erforderlich? Ich glaube, dass in diesen Zeiten, also uns geht es ja gut. Es gibt ja viele Menschen
im Vergleich,
aus dem kreativen Bereich, die jetzt im Dreivierteljahr keinen Euro eingenommen haben. Ich finde, es ist ja furchtbar, was diese Krise jetzt wirklich für Schäden hinterlässt, für Kollateralschäden. Aber ich glaube, dass wir alle bei allen negativen Dingen, die diese Krise mit sich bringt, etwas Positives daraus entwickeln werden, weil man mal Dinge denkt, die man vorher nie gedacht hätte.
Wenn die Krise die Wiege des Erfolgs ist das eigentlich, könnten wir beide jetzt noch stundenlang über den HSV reden, ne? Das ist irgendwie. Hatten Sie mal eine Dauerkarte?
Nein, aber ich war bei relativ vielen Spielen,
okay,
und hatte das große Glück, hier und da mal eingeladen zu werden oder wollen zu sagen. Ich fand den HSV immer toll, hoffe, dass die sich wieder berappeln, aber die letzten Spiele waren ja eigentlich alle ganz gut.
Muss man jetzt mal dazu sagen, man weiß ja nie, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. Zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist der HSV noch in der zweiten Liga, ungeschlagen.
Das war ja wirklich relativ gut in der jüngsten Vergangenheit. Ja, und ich hoffe, dass die mal wieder dahin kommen, wo sie waren. Ne?
Und wo sie hingehören.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr schön, hat mir Spaß gemacht. Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.